Von dem, was die Cantastori erzählten, verstand er trotz der wachsenden Kenntnisse des Italienischen kein Wort, weil sie ihre Geschichten auf Sizilianisch vortrugen. Siciliano. Der Wirbel aus wachsweich verschmelzenden Vokalen und prasselnden Konsonanten war ein Konvolut, in das Griechisch, Arabisch, Kastilisches Spanisch und Normannisches Französisch in kräftigen Strömen geflossen waren. Der Verführungskraft der Erzählungen tat die Fremdheit keinen Abbruch. Man konnte sie über sich hinwegrollen lassen wie Musik. Da Michael dennoch wissen wollte, was darin steckte, trieb er am zweiten Tag einen alterslosen Burschen mit schief sitzender Kappe auf, der ein malerisches Deutsch sprach und zum Preis einer Karaffe Weißwein für ihn gerade so viel übersetzte, dass Rätsel und Sehnsucht erhalten blieben. Der Wein war nicht bronzen, sondern blassgolden, und die Übersetzung stand dem Original kaum nach, denn der Bursche, Beppe, war selbst ein Cantastorie. Keiner von den Klassischen, die wie Hofschauspieler die Mitte des Platzes für sich beanspruchen durften, sondern ein findiger Rattenfänger, der von Bank zu Bank sprach, seinen Zuhörern sirenenhaft in die Ohren säuselte und sie dazu verlockte, ihm zu folgen. Nachdem Michael ihm eine Woche lang zugehört hatte, glaubte er, Elemente von Beppes Geschichten wiederzuerkennen, die sich wiederholten, ohne dass die Erzählung im Ganzen je gleich verlief. Darauf angesprochen grinste Beppe mit dem Stolz eines Magiers, der seinen Meistertrick preisgibt, und zeigte Michael ein dickes Buch mit abenteuerlich zerfledderten Seiten. Es war ein Band von Dumas. Die drei Musketiere, nahm Michael an. »Das hat mir mein Großvater geschenkt«, verkündete Beppe. »Als ich ein Junge war, habe ich nur dieses eine Buch besessen, und der Alte hat es mir wieder und wieder vorlesen müssen.« In den hellen Nächten habe ich manchmal nicht schlafen können und in den dunklen noch weniger, also habe ich angefangen, mir die Geschichte selbst zu erzählen. Und heute verdiene ich mir damit mein Geld. Ich erzähle sie den Leuten wieder und wieder und sie freuen sich, wenn sie sie erkennen und fühlen sich zu Hause. Aber ich erzähle sie ihnen jedes Mal auch ein bisschen neu, wie man an den Sugo für die Macaroni eine Prise von einem neuen Gewürz gibt. Wenn ich anfange, weiß ich nie, was mir Neues dazu einfallen wird. So wird mir nicht langweilig dabei, und genauso hat es mein Großvater auch gemacht. Während Beppe seinen Dumas immer wieder gleich und immer wieder neu erzählte, warfen ihm die Leute Kleingeld in den Hut, und wenn der Geldstrom versiegte, machte er eine Pause, bis das Geschäft von Neuem florierte. Die Methode schlug niemals fehl. Das Publikum war so erpicht darauf zu erfahren, wie die Geschichte, die es doch kannte, weiterging, dass es in aller Eile Hosentaschen und Geldbeutel nach Münzen durchsuchte, damit das Abenteuer kein abruptes Ende fand. Das, dachte Michael, war noch größer, als in eine andere Sprache übersetzt zu werden. Alexandre Dumas war bald 100 Jahre tot, aber seine Geschichten lebten fort, veränderten und entwickelten sich weiter, wie die, denen sie erzählt wurden, sich veränderten und weiterentwickelten. Im Krieg hatte Michael erleben müssen, wie aus einem Menschen, der sprach, lachte, sich Gedanken machte, mit einem anderen stritt und einen dritten in die Arme schloss, innerhalb eines Atemzugs ein totes, bald stinkendes Ding wurde, das niemand mehr brauchte und das beseitigt werden musste. Eine Welt, die sich selbst so etwas angetan hatte, konnte nie mehr heilen, nie mehr in Ordnung kommen. Aber das Überleben der Geschichten bot Zuflucht und Trost. Und beim Aufbruch aus Sizilien fühlte Michael sich weit stärker als an dem Tag, als er gekommen war. Und dann Rom auf der Rückfahrt. Keine Stadt aus der Wirklichkeit, sondern ein durch Jahrtausende bewahrtes, aus dem Meer entstandenes Atlantis, durch dessen Straßen nach einer Berührung mit dem Zauberstab wieder Leben perlte. Ein Piranesi-Stich, der sich aus dem Papier erhob und sich, vom Licht der Sonne mit Farben überschüttet, zwischen die Hügel und Weinberge, zwischen Olivenbäume, Pinien, Zypressen, knospenden Oleander und blühende Zitronen ergoss. Rom bot auch Trost und Zuflucht, wie die Geschichten der Cantastorie. Es beruhigte, weil es aussah, als wäre es immer da gewesen und werde immer da sein. Ein magischer Ort. In den Wäldern um seine Mauern mussten Heiligtümer und Amphitheater schlafen und auf ihre Erlösung warten. Michael nahm sich vor, mit Ingeborg herzukommen. Herkommen würde er immer wieder, sich mit Bildern vollsaugen, und wenn er anschließend in seinem dunklen Zimmer am Schreibtisch saß, würden die Bilder auferstehen und er könnte schreiben. Er brannte darauf. Und er brannte darauf, seinem Vater von seiner Reise zu erzählen, sich mit ihm darüber auszutauschen. Hinterher würde er zu Ingeborg fahren und hoffen, dass ihre Verwandten ihren wilden, schwierigen Sohn zu hüten bereit waren, so dass er redend oder liebend die Nacht mit ihr verbringen konnte.